SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Julia Enders. Sie wurde vor 11 Jahren durch ihren Bestseller Da mit Charme bekannt. Und das Buch war ein weltweiter Erfolg. Allein über 8 Millionen Exemplare wurden verkauft und in 40 Sprachen übersetzt. Jetzt ist ihr neues Buch organisch erschienen. Und darin macht Julia Enders eine Reise durch unseren Körper. Und die macht sie heute auch mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Enders, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo.
Wie aufgeregt waren Sie nach dem großen Erfolg Da mit Charme, als jetzt Ihr neues Buch organisch erschienen ist?
Na, also ich war vor allem wirklich sehr erleichtert, weil ich während dem Schreiben manchmal dachte, oh Gott, vielleicht schaffe ich es gar nicht. Und dann habe ich diese ganzen Jahre jetzt in Sand gesetzt. Und dann war es aber irgendwann einfach fertig. Ich fand, es war eine runde Sache und da lag es vor mir auf dem Schreibtisch und ich habe gemerkt, okay, es hat geklappt.
Ja, fühlt sich wahrscheinlich gut an, ne? Wenn so ein Buch fertig ist, nach so viel Arbeit, die da drin steckt. War es schwer?
Ich bin erstmal durch die Wohnung getanzt. Laut Musik angemacht, durch die Wohnung getanzt.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das macht, ne? Wenn man das Buch dann in den Händen hat. War es aber schwer, über was anderes als den Darm zu schreiben, der ja sowas wie Ihr Herzensthema war?
Ja, das war nicht so leicht für mich am Anfang. Ich hatte da auch tatsächlich einfach ein schlechtes Gewissen dem Darm gegenüber. Ich kann doch jetzt nicht einfach noch über andere schreiben, so ein bisschen. Aber ich fand es eben auch wichtig, über die anderen zu schreiben. Zwar kein ganzes Buch, aber so ein Grundverständnis zu bekommen, das habe ich ja auch bei meiner Arbeit im Krankenhaus immer wieder gebraucht.
Angeblich waren Sie auch deswegen beim Paartherapeuten. Stimmt die Geschichte?
Ja, ich war bei einer Paartherapeutin, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich komme nicht weiter, wenn ich mich jetzt immer so verkrampfe und schlechtes Gewissen habe. Ich muss die jetzt mal fragen und habe gesagt, wie kann ich denn zu diesen Organen, die mir einfach irgendwie fremder sind, zu denen ich nicht so eine gute Verbindung, Beziehung, so einen einfachen Draht wie zum Darm habe, wie kann ich denn zu denen eine bessere Verbindung herstellen? Und dann hat die mich zurückgefragt. Die hat dann gesagt, erinnern denn die Organe sie an irgendjemanden, mit dem sie schon eine gute Beziehung haben? Das war eine super Frage, ganz simple Frage. Und dann wusste ich es innerhalb von Sekunden. Also musste ich wirklich nicht lange nachdenken.
Und die war nicht überrascht, dass sie wegen ihrer Beziehung zu ihrem Darm oder dem Darm zu ihr kam?
Nee, ich muss auch sagen, wir kennen uns schon ein bisschen. Sie fragt mich auch mal Sachen. Insofern, das war, glaube ich, ganz okay so, ja.
Wie entstand die Idee, für Ihr neues Buch eine Reise durch Ihren Körper zu machen?
Also ich habe einfach oft gemerkt, im Krankenhaus sitze ich ja dann an so einem Arzttisch und dann erzählen mir Menschen über ihren Körper und das Tag ein, Tag aus, mehrere Stunden. Und irgendwann hat das in mir so ein bisschen angefangen zu brodeln oder zu klickern oder ich habe irgendwie gemerkt, ach, da zündet irgendwie wieder was. Mhm. Das Gefühl kannte ich ja schon so ein bisschen vom ersten Buch, weil ich so den Eindruck hatte, wir reden einfach oft so maschinell und ganz viele Wörter sind aus der Technik und manchmal auch aus der Kriegsführung und der Körper soll immer nur funktionieren und es ist uns dann peinlich, wenn der irgendwo nur menschlich ist ein bisschen und warum? Also irgendwann, wenn man das so oft hintereinander hört, die Leute denken ja immer, damit sind sie allein. Also der große, breite Bauingenieur denkt, das ist völlig ungewöhnlich, dass er ängstlich und nervös oft ist oder nachts nicht gut schlafen kann. Aber wenn man das mal so in Masse hört, viele Tage am Stück, dann habe ich irgendwann gedacht, nee. Also irgendwie glaube ich, die Art, wie wir alle so ein bisschen über unseren Körper was erzählt bekommen, beeinflusst uns und manchmal eben nicht nur im Guten. Und ich glaube, da würde ich gern sowas entgegensetzen, so ein Gegengewicht geben.
Also Sie wollten uns ein bisschen was über unseren Körper mitgeben. Was sollte denn jeder von uns über ihn wissen?
Na, irgendwie so ein anderes Körpergefühl. Also eben, klar will die Wirtschaft, dass wir funktionieren und der Arbeitgeber und die Kollegen und in der Familie sollen wir auch uns um alle kümmern und am besten noch schick aussehen im Sportstudio dabei. Ist ja logisch, können wir auch ein bisschen und so. Aber ich glaube, so ein Gegengewicht wäre manchmal so ein tieferes Verständnis und auch zu merken, was da alles auf genialste Weise gelöst wird und manchmal sehr liebevoll und ausgeklügelt und Tag ein, Tag aus und eben auch manchmal auf eine ganz andere Art, als wir oft so drüber lesen in allgemeinen hier und da Informationen. Zum Beispiel über das Immunsystem während der Pandemie. Klar wurde da viel erklärt, wie alle möglichen Sachen abgetötet werden. Aber wenn man die Forschung seit den 90ern kennt, weiß man eigentlich, unser Immunsystem ist primär damit beschäftigt, unglaublich neugierig auf uns zu sein, die ganze Zeit und sich über uns auszutauschen. Also ich wollte einfach da so ein bisschen den Eindruck mal erweitern.
Und darüber unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. Was ich spannend fand, was Sie auch eben zeigen, der menschliche Körper hat einen enormen Wert, der auch oft übersehen wird. Was ist das denn für ein Wert, wenn wir jetzt einmal mal in Euro aussprechen?
Ja, das fand ich ganz witzig. Irgendwann bin ich drüber gestolpert. Das war, glaube ich, es war ein Wissenschaftsheft. Da stand dann drin, ein menschliches Auge nachzubauen würde ungefähr 3 Millionen Euro kosten. Da habe ich gedacht, aha, bei 2 wäre man ja schon bei 6 Millionen. Und dann habe ich mal so geguckt, was gibt es denn so für Annäherungen und Schätzungen und Quellen, um mal so auf den ganzen Wert zu kommen. Und da ist natürlich ein Unterschied, bei euch riesige Maschinen, die total laut sind, Energie fressen und dann irgendwie so geradewegs so eine halbe Niere hinbekommen. Oder würde ich es wirklich aus Zellen nachbauen? Und wenn man es jetzt wirklich so aus Zellen nachbauen würde, anhand der biologischen Strukturen, wenn wir bei so einer hohen Geldsumme, dass das, glaube ich, so dem Immobilienpreis aller Gebäude in New York City entsprechen würde oder London oder auch aller Kunstwerke der Welt insgesamt. Also da merkt man doch schon, dass so unsere weltliche, kaufbare Geldwertwelt irgendwie doch auch fast ein bisschen läppisch ist im Vergleich zu dieser biologischen, über Millionen Jahre sich formenden und immer besser werdenden Welt.
Also ein unschätzbarer Wert, 1 Billion Euro oder sowas, ne?
War im 10, glaube ich. Ja, ja.
10 Billionen, also wirklich ein Riesenwert. Ich habe schon gesagt, für Ihr neues Buch haben Sie wieder etwas Neues unternommen, eine Entdeckungsreise durch unseren Körper. Sollen wir uns mal zusammen auf die Reise machen? Wo wird es losgehen, Frau Enders?
Ah, das ist freie Wahl. Wir können oben, unten, rechts, links anfangen.
Okay, am Anfang stand bei Ihnen das Staunen. Worüber haben Sie besonders gestaunt auf Ihrer Reise durch unseren Körper?
Es gab eigentlich bei jedem Organ irgendwas, was mich wirklich überrascht hat und wo ich auch dachte, oh, das hatte ich auch im Studium gar nicht richtig auf dem Schirm. Das lerne ich erst jetzt. Da könnte ich kein Organ jetzt vor einem anderen loben.
Auch darüber, Sie haben es ja schon ein bisschen gesagt, wie seit Jahrtausenden unser Körper auf seine ganz eigene Art und Weise Probleme löst. Also wie macht er das zum Beispiel?
Na, zum Beispiel fand ich das auch interessant beim Bindegewebe. Das ist ja ein wichtiger Teil auch der Haut, was immer so vermitteln muss. Dann wird man an ihm gezogen von 2 verschiedenen Richtungen, dann wird gedrückt, dann muss es irgendwie mit Vibration klarkommen. Gleichzeitig muss es diese Sonne ein bisschen von uns fernhalten, dass die nicht so die ganze DNA zu sehr kaputt macht mit ihrer UV-Strahlung. Und dann sollen wir noch ganz zart fühlen und alles betasten können. Also im Grunde lauter so Themen, die auch bei menschlichen Beziehungen plötzlich eine Rolle spielen. Wie halte ich mich selber so ganz gut beschützt, aber stell auch Verbindungen mit anderen her. Wie bin ich allem möglichen Druck ausgesetzt, aber bleib auch irgendwie weich und flexibel. Und die Haut löst es eben auf ihre ganz eigene Art. Und manchmal habe ich mir da tatsächlich einfach auch meinen Trick abgeguckt in meinem Alltag.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel hatte ich so 2 E-Mails an einem Tag, die wollten beide was Unterschiedliches zur gleichen Zeit. Und habe ich gedacht, oh, und früher hätte ich so einfach nur geguckt, wie kann ich so allen recht machen. Und in dem Moment hatte ich so einen Moment, wie macht die Sehne das, an der von 2 verschiedenen Seiten gezogen wird? Die bündelt das und guckt, gibt es hier ein gemeinsames Ziel. Und vielleicht wäre sowas auch irgendwie sonst von jener anderen Seite ein guter Ratschlag gewesen. Aber mir hat so dieses Geländer geholfen, nochmal kurz an den Körper zu denken, wie der sowas jetzt lösen würde.
Jedes Kapitel, haben Sie uns schon verraten, beginnt mit einer Geschichte von jemandem aus Ihrer Familie. Haben Sie da ein Beispiel auch, zum Beispiel wenn es um die Haut geht?
Bei der Haut ist das meine Oma. Und meine Oma, muss ich sagen, war so ein Mensch, die hatte einfach unglaublich viele schöne Beziehungen, Freundschaften. Die hatte wirklich Menschen, die haben sie alle so bewundert und sie hat die auch alle so bewundert und hat es immer so geschafft, in Unterhaltung total auf die anderen auch einzugehen, aber auch irgendwie so völlig bei sich zu bleiben. Ich weiß immer noch nicht, wie sie das gemacht hat. Ich wünschte, ich wüsste das. Aber das war für mich so der perfekte Mensch, um die Haut als Verbindungsorgan einmal so zu nehmen. Und sie hatte auch eine Eigenschaft, die auch noch ganz gut zur Haut passt. Sie ist nämlich bis ins hohe Alter total frisch und lebendig und neugierig, manchmal vielleicht sogar ein bisschen kindlich geblieben. Und deswegen nehme ich sie da ganz gerne als Beispiel fürs Anti-Aging, weil das nämlich aus Sicht der Haut was ganz anderes ist als aus Sicht der Kosmetikindustrie.
Nämlich?
Naja, also bei der Haut geht es jetzt nicht unbedingt darum, unbedingt alles immer nur schick und straff zu halten. Ein paar lockere Fältchen mal zu werfen ist okay für die Haut. Der Haut geht es beim Anti-Aging eher darum, die Sonne ist richtig viel Energie und Strahlung, die von außen kommt. Und die kann mit einer Wellenlänge, trifft die auf unsere Zellen, sodass die DNA im Inneren anfängt zu schwingen. Also so ein bisschen wie Tanzen im Licht. Und das ist auch okay, das kann auch gesunde Effekte haben. Deswegen ist auch ein bisschen Sonne immer auch gesund und wichtig. Aber wenn das zu viel wird, kommt es aus dem Schwingen. Und bei Anti-Aging der Haut geht es quasi immer darum, ein bisschen mitschwingen, aber nicht zu viel, nicht so den eigenen Kern aus dem Schwingen kommen zu lassen. Und im Leben ja vielleicht auch, da lernt man dann irgendwann so zu viel von außen immer auf einen einbombardiert bekommen. Nee, da muss ich mich auch ein bisschen schützen und so bei mir bleiben und meine eigene Schwingung beibehalten. Dafür haben wir in der Haut das Pigment. Wir ordnen so regenschirmformartig Pigment über der DNA an und das kann dann mitschwingen mit dem Sonnenlicht, sodass die DNA ein bisschen in Ruhe bleibt.
Apropos Familie, die Illustrationen für Ihr neues Buch stammen auch wieder von Ihrer Schwester Jill, die damit schon bei Damit Charme eine ganz wesentliche Rolle für den Erfolg des Buches gespielt hat. Wie wichtig ist Ihre Schwester und auch Ihre Illustrationen für den Erfolg Ihrer Bücher?
Ja, meine Schwester ist super wichtig. Wir sind zwei Personen, haben sehr ähnliche Gedanken, aber denken auf eine ganz andere Art. Und wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe, dann ist sie immer die erste Person, die den liest. Meine Schwester ist Synästhesistin, das heißt, die sieht so Zahlen und Texte als Formen. Und wenn ich ihr einen Text gebe und dann sieht sie einfach keine Form beim Lesen, dann sagt sie, nö, das ist nicht gut, dann muss ich nochmal ran, bis das quasi klappt. Das heißt, das ist so wirklich meine zweite Gehirnhälfte, meine Schwester. Ohne die wäre alles schlechter.
Synästhesistin, ein schönes Wort. Mhm. Also sie ist auch wichtig für die Sätze, die Sie schreiben dann wirklich, oder was?
Ja sie sagt mir, wenn es einfach nicht rund ist. Und dann muss ich nochmal und nochmal, bis es klappt, bis es gut ist beim Lesen. Ja.
Sie haben schon gesagt, wir können jede Menge von unserem Körper lernen. Haben Sie noch so ein Beispiel, wie wir durch unseren Körper auch vielleicht eine andere Perspektive aufs Leben bekommen können?
Ja, also wir hatten es ja schon so ein bisschen von zum Beispiel der Haut und auch dem Anti-Aging. Und da fand ich es irgendwie so nett, auch vom Sonnenschutz inspiriert zu werden. Weil wir wissen heute, so 80% der Hautalterung im Gesicht zum Beispiel können wir vermeiden oder kommt von der Sonne, können wir also auch durch einen guten Sonnenschutz abmildern. Und ich fand es lustig, weil wenn man guckt, wie funktioniert denn so Sonnenschutz, da creme ich mir Stoffe auf. Manche von denen schwingen im Sonnenlicht mit, dadurch nehmen die dem ein bisschen die Energie. Und andere reflektieren das wie so ganz viele kleine Spiegel, dann sieht die Haut so weißlich aus, wenn wir uns eingecremt haben. Und das habe ich mir dann zum Beispiel auch mal im Alltag für Situationen ausgeliehen. Wenn einfach von außen so ein bisschen zu viel jemand kommt so und erzählt einem was ganz Schlimmes, dann kann man zum Beispiel wieder einen Sonnenschutz machen, mitschwingen und sagen, oh weia, das klingt ja ganz, ganz furchtbar. Oder reflektieren, so wie der andere Sonnenschutz und sagen, ah, das fandst du also ganz, ganz schlimm. Zum Beispiel, da habe ich mir zwei Tipps vom Sonnenschutz gemopst.
Gute Tipps. Überhaupt, die Haut spielt für Sie schon immer eine große Rolle. Als Sie 17 waren, hatten Sie angeblich ja mit einer Hauterkrankung zu kämpfen und haben deswegen da auch ein bisschen genauer hingeschaut.
Ja, das war für mich auch so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh, der Körper funktioniert nicht einfach immer so für mich, sondern manchmal hat er auch irgendwas, dann muss ich den verstehen und mich irgendwie um den kümmern. Also da war das so ein plötzlicher Moment des Merkens, es ist endlich und manchmal muss ich ein bisschen besser zurechtkommen und dafür was wissen. Und so fing das an, dass ich mehr über den Körper gelesen habe und damals bin ich dann total beim Darm hängen geblieben. Ich habe nämlich bei mir gemerkt, das ist ja auch nicht immer bei jeder Hautkrankheit und bei allen so, dass ich so durch bestimmte Ernährung, gute Bakterien, habe ich das bis heute ziemlich gut im Griff, zum Glück.
Und die Haut verrät ja auch so ein bisschen oder auch häufig etwas, wie es unserem Körper geht. Oder wenn es ihm nicht so gut geht.
Ja, ich merke auch heute noch, wenn ich dann zu viel blöde Sachen esse oder ein bisschen zu gestresst bin, dann bekomme ich wieder irgendwo so ein Pünktchen. Aha, okay, dann weiß ich Bescheid, dann achte ich wieder mehr drauf.
Sie haben schon gesagt, viele der Organe verbinden Sie mit jemandem aus der Familie. Ihre Lunge verbinden Sie mit Ihrer Uroma. Wie und warum?
Ja, meine Uroma war eine sehr weiche Frau. Es war eine kleine Pfälzerin mit so ganz gütigen Augen. Und ähnlich wie die Lunge könnte man auch einfach nur denken, oh, so weich und passiv. Aber meine Uroma kannte ich eben aus vielen Erzählungen schon ein bisschen besser. Und es hat mir dann auch geholfen, tatsächlich bei der Lunge nachzutasten und zu merken, nee, auch die hat ihre Raffinessen. Weil meine Uroma war zwar weich und gütig, aber die wollte Dinge. Die war neugierig, die wollte auch das Wichtigste für ihre Lieben immer so ranholen und hat viele kleine Weisheiten mitgegeben und ihre Neugier ist bis heute irgendwie gut erhalten, würde ich sagen, in uns. Und so ist es auch bei der Lunge. Also erstens beeinflusst die Lunge durch den Atem ganz viele Prozesse, so unser Nervensystem, wie entspannt wir sind, aber auch unseren Stoffwechsel, wie angeregt er ist oder nicht. Und die ist auch ein Fundament. Also wenn man jetzt mal so in die Entwicklungsgeschichte guckt, wir Menschen sind an Land gegangen für Sauerstoff, fürs Atmen. Unser Gehirn konnten wir nur so groß und toll entwickeln, weil wir dann Atemmechanismen hatten, um viel Sauerstoff reinzuholen, was den Stoffwechsel eben aufwendiger hat werden lassen. Und somit ist sie auch so ein Fundament für ganz viel. Und Also vieles, was ich so von meiner Oma verstanden habe, habe ich dann an der Lunge auch besser verstanden.
Ja, so geht es in Ihrem Buch neben Schlafbewegung und Ernährung eben auch viel um das Atmen. Das macht man so einfach. Und ja, ich habe das Gefühl, wertschätzen wir gar nicht so richtig. Aber es ist ein Grundbedürfnis, das sogar wichtiger als Durst ist.
Na, nach irgendwie 1-2 Minuten kann das, glaube ich, jeder bestätigen, die Luft anhalten. Da wäre uns jede Wasserflasche pieps egal. Da wollen wir Hauptsache wieder einatmen, ja.
Und wenn Atmung falsch funktioniert, kann das eben auch viele Folgen haben, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder mit unserer Atmung in Verbindung bringen, habe ich jetzt durch Ihr Buch gelernt. Müdigkeit oder sowas wie Verspannung auch.
Ja, zum Beispiel Nackenschmerzen oder kalte Finger, kalte Füße, wenn man einfach zu schnell und zu flach atmet. Dann atmet man so mit dem Brustkorb, da sind auch die Muskeln, die den Brustkorb immer so angestrengt hoch und runter ziehen. Das kann, wie gesagt, bis in den Nacken gehen. Manche Leute werden so ein bisschen wie schwindelig, wenn die so zu schnell. Wir merken es halt gar nicht, weil unser Bewusstsein den Atem beeinflussen kann. Und bei anderen Organen, so eine Niere, ja, die lässt sich nicht so beeinflussen, was wir da denken oder ob wir schnell irgendwie nachgrübeln in alle tausend Richtungen auf einmal. Aber der Atem hat eben diese Besonderheit, so eine Zweisprachigkeit. Der kann vom Bewusstsein gesteuert werden. Wir sehen, ach, wir tauchen unter, also halten wir die Luft bewusst an. Wenn wir aber nicht drüber nachdenken, kann auch wieder mehr das Unterbewusstsein da regeln und übernehmen. Und das kann uns manchmal eben zum Verhängnis werden. Wenn wir viel rumdenken, uns in so eine nervöse Stimmung reingrübeln, dann wird unser Atem zum Beispiel auch einfach ein bisschen ineffektiver. Und das kann dann Nebenwirkungen machen. Ja.
Was kann da helfen? Atemübung zum Beispiel oder?
Ja, es gibt so bestimmte Techniken, vor allem auch für Menschen mit Asthma können die sehr hilfreich sein. Es gibt da nämlich so auch immer eine Gruppe, die zusätzlich zum Asthma auch noch so ein bisschen flach und hechelig atmen. Einfach, weil man erlebt hat, das Atmen kann manchmal so schwer werden, dann gewöhnt man sich so ein bisschen ungute Atembewegungen an. Und bei denen können dann so Atembewegungen helfen, tatsächlich auch manchmal Medikamente, die unnötig gesteigert wurden, wieder zu reduzieren, indem man nach dem Ausatmen einfach auch mal kurz anhält und einfach wartet, bis man wirklich wieder das Gefühl hat, man muss einatmen. Also wirklich wieder, ist im Blut zu viel CO2? Wie sieht es denn aus? Brauchen wir denn gerade Luft? Und nicht dieses direkt nach dem Ausatmen, gleich wieder ein. Das ist nämlich manchmal so ein typisches Muster, was Probleme machen kann.
Und allen anderen von uns können da auch Atemübungen helfen? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für eine?
Na, in der deutschen Polizei, auch in der amerikanischen und so speziellen Militäreinheiten zum Beispiel, wird das heutzutage schon unterrichtet, weil wir unseren Stresspegel gut reduzieren können. Da reicht Studien zufolge schon 1 Minute von der Atmung, wo wir etwas länger ausatmen, 6 Sekunden etwa, als 4 Sekunden. Dann kann man messen, im Blut gehen die Stresshormone runter, der Blutdruck sinkt etwas. Und klar, wenn man auch 2 Minuten hat, hey, warum nicht? Gute Sache. Aber 1 Minute reicht für die Effekte eben schon.
Warum funktioniert das?
Das liegt daran, dass unser Herz Hektik bekommt, wenn wir länger einatmen. Dann kriegt es nämlich so richtig viel frisch beatmetes Blut von der Lunge so zugedrückt. Und wie so eine Kassiererin oder ein Kassierer an der Supermarktkasse, muss es die dann auf einmal schnell weiterpumpen. Dadurch aktiviert es Nerven, die so aktiver sind und hemmt welche für Entspannung. Während wenn wir schön langsam ausatmen, passiert das Gegenteil. Dann bekommt es nicht ganz so viel, weil sich dann erstmal die Lungen füllen. Und dann kann das Herz gemütlicher machen. Das merken die Nerven drumherum. Das merkt dann auch das Gehirn und dadurch unser ganzes Nervensystem und wir entspannen einfach leicht.
Eigentlich ganz simpel.
Eigentlich ganz simpel.
Sie haben schon unser Immunsystem angesprochen, was nicht nur gerne dazu immer lernt, sondern auch besonders treu ist.
Ja, vor allem also auch so sehr beschützend. Das fand ich irgendwie total rührend. Ich hatte da auch echt kurz so einen Moment, wo ich mal so Tränchen in die Augen bekommen habe am Schreibtisch, als ich das so wirklich im Ganzen begriffen habe.
Man merkt es ja manchmal auch selbst, wenn man sich was eingefangen hat oder sich vielleicht ja, ein bisschen verletzt hat, wie schnell das dann wieder heilt und was für eine Power das Immunsystem auch hat, einem wieder hilft, auf die Beine zu kommen.
Manchmal dauert es aber auch. Also es gibt ja die Sachen, die sind schon nach ein paar Tagen erledigt. Dann manchmal diese nervige Sache, die sich 2 Wochen lang zieht. Und das liegt teilweise daran, dass da 2 verschiedene Zellpopulationen miteinander zusammenarbeiten müssen. Also die einen, die einfach nur schnell Muster erkennen, sagen, ah ja, schon 1000 Mal gesehen, schlupp, eingefangen und das war's jetzt. Und die anderen Immunzellen, die immer so, gucken, gibt es da noch eine Struktur, die passt? Finde ich den passenden Antikörper? Können wir vielleicht noch einen besseren herstellen? Und wenn eben die Ersteren es nicht so auf dem ersten Schlag hinbekommen, dann wird dieser zweite Arm gebeten, dazu zu kommen und mitzuhelfen. Und da der manchmal echt lange zum Nachdenken und Finden braucht, kann das dann bis zu 2 Wochen dauern, bis er mit seinen Antikörpern da alles gut im Griff hat.
Wenn man mal wieder denkt, oh, die Erkältung müsste eigentlich schon längst weg sein.
Ja, was ist da los? Ewig, ja. Das ist die langsam Nachdenkertruppe schon wieder. Aber dafür lernen die dann, dafür lernen die dann. Und im Laufe unseres Lebens haben die dann eine schöne große Sammlung an Lösungen, die sie auch schneller uns zurechtlegen können. Und deswegen wird bei einigen Leuten auch im Alter das Immunsystem einfach lässiger. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe von Menschen, bei denen wird das Immunsystem im Alter so ein bisschen aufgebrachter. Die ärgern sich schneller über alles, die Immunzellen. Das nennt man dann Inflammaging. Das ist auch gerade ein interessanter Forschungsbereich, weil man fragt, huch, warum geht es denn bei manchen Leuten so in die entspannte, milde, lächelnd im Garten sitzen Gegend bei ihrem Immunsystem? Und bei anderen so in dieses Krummel und Krawall. Was für Einflüsse beeinflussen das eine und das andere? Und jetzt mal eine provokative Frage. Könnte sich das dann auch irgendwie in der Art, wie wir generell altern, niederschlagen? Weil es gibt ja durchaus Verbindungen von unserer Psyche, Immunsystem, Gehirn, Stimmung. Also ist der, der grummelig ist als alter Mann, hat der auch so ein aufgebrachteres Immunsystem und der Friedliche so ein sanfteres? Ich weiß es nicht. Aber es ist doch ein spannender Forschungsbereich.
Absolut. Da hat sich auch ein bisschen was verändert in den letzten 2 Jahrzehnten. Wenn es um unser Immunsystem geht, wie Sie uns schon erzählt haben. Aber wie können wir es denn stärken, dass es ja nicht so krummelig wird, sondern uns es ermöglicht, auch im Alter im Garten zu sitzen und wir nicht so viel Stress mit ihm haben?
Ja, ums Stärken geht es tatsächlich gar nicht immer, weil wir leben ja heute in einer westlichen Gesellschaft, da haben wir andauernd viele, viele Nährstoffe, da wird dem schon wirklich sehr viel parat gestellt, um richtig viele Immunzellen die ganze Zeit zu bilden. Das ist aber gar nicht immer nur gut, weil wenn wir so viele haben und die immer perfekt ausgestattet sind, dann haben wir eben wie mit so einem großen Fuhrpark auch eher mal das Risiko, dass da irgendwas kaputt geht oder mal was falsch läuft oder man sich um was Blödes kümmern muss. Und so ist es auch beim Immunsystem. Also wenn wir immer viel Kalorien und alles Mögliche zur Verfügung haben, haben wir auch eher Allergien, Autoimmunkrankheiten oder es läuft mal was verquer damit. Es geht beim Immunsystem tatsächlich eher so drum, dass es ein gemütliches Gleichgewicht, eine ganz gute, eine Ausgeglichenheit hat, ehrlich gesagt. Und dazu, weil es eben auch so neugierig ist und darauf reagiert, wie es uns geht, ist es manchmal auch einfach relevant, dass es hört, dem Körper geht's gut, ich muss mich also gar nicht so aufregen. Und das sind dann natürlich die typischen Tipps, die wir alle schon mal gehört haben, wie gesund essen, ein bisschen Sport machen, nicht zu viel Stress, Nudel-Dudel, haben wir alle schon gehört, aber ich finde es manchmal eben schön zu wissen, warum, weil so neugierige Zellen das dann mitbekommen und ihre Stimmung auch ein bisschen danach ausrichten, beziehungsweise wie aggressiv oder nicht aggressiv sie auf Dinge eingehen.
Ist ja auch interessant zu hören, wenn ich sie richtig verstehe, manchmal ist weniger mehr dann, weil häufig hört man ja, wir müssen was für unser Immunsystem tun, es stärken.
Ja, ja. Und oft ist ja auch beim Immunsystem immer dieser Sprech noch so beeinflusst aus der Forschung vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Je mehr Waffen, desto besser, so ungefähr, ja. Aber in der Realität des Körpers ist das nicht ganz so wahr. Das weiß jeder, der dann damit auch mal Probleme hat.
Sie haben den Schlaf angesprochen. Der tut nicht nur unserem Immunsystem gut, sondern vor allen Dingen auch unserem ganzen Körper. Jetzt haben viele mit dem Schlaf Probleme oder auch zu kämpfen. Ihre Tipps, wie man ihn verbessert, dass auch unser Körper sagt, Mensch,
ja, ich glaube,
das tut mir gut.
Da hilft es, so ein Grundverständnis zu haben, dass Schlaf eine Machtübergabe ist. Also da ist wirklich dieses bewusste Gehirn, was den ganzen Tag alles im Griff haben muss und Verantwortung übernimmt und so weiter. Und das muss abends sagen können, okay, alles ist sicher genug, alles ist ruhig genug, ich übergebe den Staffelstab. Hier mittleres Gehirn oder ganz unten das älteste. Ich bin jetzt mal kurz Pause machen. Und damit das klappt, müssen da auch bestimmte Machtverhältnisse geklärt sein, bestimmte Ruhe vorliegen. Und darauf basieren eigentlich diese ganzen Schlaftipps. Wie, dass man abends nicht noch ganz was Aufregendes macht, laut Musik hört oder noch rausgeht, noch einen Kaffee um 18 Uhr hinterher kippt, um den Stoffwechsel nochmal so richtig schön anzuheizen. Und das ist eigentlich immer in diese Richtung. Ist es sicher genug? Ist es ruhig genug? Und dann, auch wenn wir in der Nacht aufwachen, gibt es auch, dass das Gehirn dann denkt, jetzt sollte ich auf die Uhr gucken und überlegen, wie ich das morgen mit dem Chef regel und so weiter und so fort. Und auch da helfen dann all möglichen Techniken, um eben dem Bewusstsein vorne zu sagen, nee, du bist da jetzt einfach nicht zuständig. Und ich glaube, mir geht es manchmal gar nicht so sehr um die Tipps, die schreibe ich dann zwar alle auch auf, damit man die mal hat, aber eher um dieses Grundverständnis, weil oft befolgen wir so Tipps und denken, und jetzt nehme ich Baldrian und jetzt soll ich aus dem Zimmer aufstehen und ins andere Zimmer mich legen oder jetzt nehme ich doch mal eine Schlaftablette oder nicht. Aber warum? Also oft hilft mir das selber, wenn ich irgendwas davon befolgen soll, das erstmal einordnen zu können.
Ja, und das ist auch ein schönes Bild, was Sie da benutzen. Einfach mal Macht abgeben, das klingt so, ja, wie nach einer Erleichterung. Einfach mal abgeben und ja, sich zurücklegen, zu entspannen.
Aber verständlicherweise muss so ein bewusstes Rumdenki-Gehirn auch wissen, warum und ob es jetzt okay ist, die Macht abzugeben. Und dafür gibt es dann eben eine Menge Tipps, die man so einsortieren kann.
Und warum? Was würden Sie sagen?
Naja, also es ist zum Beispiel für den Menschen auch besonders, dass er so lange und teilweise auch so viele sehr tiefe Schlafphasen wie REM-Schlaf zum Beispiel haben kann. Also da sind wir im Tierreich wirklich ungewöhnlich. Und es liegt daran, dass bei allen anderen Tieren, die irgendwie zum Beispiel auf einem Baum schlafen oder sowas, ja die Affen-Vorfahren von uns auch noch machen, da fallen wir einfach runter, wenn wir so tief schlafen. Das heißt, wir Menschen haben uns wirklich schon durch unser in großen Gruppen uns verbünden, Feuer haben, Höhlen haben, haben wir uns schon immer bessere Bedingungen erarbeitet, um überhaupt so tiefen Schlaf haben zu können. Und heute in unserer modernen Welt ersetzen wir diese ursprünglichen Sachen, wie hier ist doch ein Feuer, hier sind doch andere Leute, aber plötzlich durch viele Faktoren von außen, oh Gott, jetzt ist da irgendwie Krieg, jetzt war da ein Schul-Shooting, das gucke ich dann abends noch in den Nachrichten. Und da kriegt natürlich auch so das Gehirn das Gefühl, huiuiui, muss ich nicht irgendwie auf der Hut sein. Und klar muss es das eigentlich in unserer Wohnung im Schlafzimmer irgendwo hinten nicht, aber die unterbewussten Bereiche vom Gehirn können das nicht so gut unterscheiden. Und dann muss man zum Beispiel auch, wenn das so ist bei einem und man da so ein bisschen diese nervöse Ecke geht, Techniken lernen, um das diesem unterbewussten Gehirn klar zu machen. Es ist sicher, ich schreibe jetzt mal alle Sorgen auf einen Zettel und morgen früh kann ich die zum Beispiel dann angehen, das reicht völlig, bis dahin bin ich sicher. Oder man hat bestimmte, ja, so Modi, in die man geht, bevor man schläft, nicht mehr zu viel am Handy rumdaddeln, das kennen ja auch viel. Aber das, all diese Sachen sind dafür da, um dem Gehirn zu sagen, hier ist die Höhle, hier sind die Leute um dich rum. Einsamkeit in unserer modernen Welt ist da auch so ein Faktor. Viele Menschen schlafen auch schlechter, weil sie einsam sind.
Also eigentlich gar nicht so kompliziert, aber man muss es einfach machen.
Oder naja, diese kleinen vielleicht Regeln. Manchmal hilft es einfach, es ein bisschen besser zu verstehen, glaube ich. Und dann vielleicht einfach Verständnis zu haben, wenn mal eine Nacht der Schlaf nicht so gut ist, schläft man auch oft in der nächsten besser, weil dann die Stoffe ansteigen, die dem Gehirn so, die das Gehirn in so einen guten Schlaf reinbringen. Aber im besten Fall kriegt man es ja jede Nacht vielleicht ganz gut hin.
Das wäre das Beste. 2012 hatten Sie ja den ersten Preis bei mehreren Science Slams mit Ihrem Vortrag Damit Charme gewonnen, unter anderem in Freiburg und in Berlin. Und daraufhin bekamen Sie das Angebot, ein Buch zu schreiben über unseren Darm, was dann auch 2014 erschienen ist und kurz nach Erscheinen gleich auf Platz 1 der Bestsellerlisten gelandet ist. Wir haben drüber gesprochen. Das Buch ist bis heute über 8 Millionen Mal verkauft und wurde in 40 Sprachen weltweit übersetzt. Kaum ein Bücherregal, in dem Ihr Buch nicht steht. Hatten Sie damals gedacht, dass aus so einem Vortrag bei einem Science Slam so ein großer Bucherfolg wird?
Nee, also überhaupt nicht. Es war ja auch nicht der Grund, warum ich zu dem Science Slam gegangen bin. Und das war einfach eine Freundin, die gesagt hat, du redest da immer so viel drüber, geh doch mal dahin ungefähr. Und als diese Literaturagentin mich gefragt hat, ob ich da nicht ein Buch drüber schreiben will, habe ich gesagt, naja, also vielleicht 40 Seiten. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und dann meinte sie so, ich höre dich ja drüber reden, fang einfach mal an. Und dann wurde es ja doch irgendwie mehr.
Über 200, ne? Aber wie erklären Sie sich denn Erfolg und was bedeutet er Ihnen auch?
Also ich habe damals ja manchmal so läppisch gesagt, das war aber mehr so ein Witz. Ja, das Buch ist eigentlich nur für die Leute, die einen Darm haben. So, gut, ja, also ich meine, ich glaube aber, was da tatsächlich auch noch so ein Faktor war, das war ja schon diese Zeit, in der langsam alles immer digitaler wurde. Da waren wir schon angefangen, waren wir viel am Computer, viel am Handy, das Digitale wurde immer mehr und auch so ein bisschen so ein Entfernen vom Körperlichen. Und irgendwie, was gibt es denn fast Körperliches als so ein gagelndes, verdauendes Bauchorgan? Und da mal irgendwie wieder so einen kleinen Draht hinzuknüpfen und zu merken, das ist eigentlich auch ganz erfrischend, wenn man es besser versteht, war vielleicht, glaube ich, so ein Punkt.
Was hat der Erfolg für Sie persönlich verändert?
Also erstmal war das ein total abgefahrener Ausflug in so eine Welt, die ich vorher auch nur aus dem Fernsehen kannte. Ich war dann mal plötzlich in so Sendungen, wo ich vorher mit meiner Mama am Freitagabend auf dem Sofa geguckt. Das war ja schon witzig. Und dann war es ja auch irgendwie ein Kennenlernen von ganz vielen Menschen. Ich habe Lesereisen gehabt, ich hatte Vorträge und bin da auch auf alle möglichen spannenden Menschen getroffen und hatte einfach einen interessanten Austausch dadurch. Und letztendlich ja auch echt ein Stück finanzielle Freiheit. Also danach habe ich schon gemerkt, okay, also ich muss mich jetzt nicht bei jeder Arbeit, egal wie, behandeln lassen, sondern ich kann auch so ein bisschen machen, was ich sinnvoll finde und gut. Habe ich ja dann auch. Ich habe dann im Krankenhaus in Hamburg gearbeitet.
Hat es auch ein bisschen Druck rausgenommen für Ihr Medizinstudium oder eher erhöht?
Boah, also ich muss sagen, so die 12 Klausuren am Tag finden dann trotzdem statt, egal ob man ein Buch geschrieben hat oder nicht. Der Druck war da, glaube ich, schon irgendwie da. mir hat schon vorher etwas Druck rausgenommen und das war, dass ich so ein bisschen meine Ecke gefunden hatte. Also ich wusste, klar, die anderen Fächer will ich auch ganz gut können, aber einmal durch Augenheilkunde eine 4 durchzurasseln war auch okay, weil ich wusste, ich will zum Darm. Und das hat irgendwie bei mir vieles entspannt, ja.
Wie sind Sie damals eigentlich auf die Idee gekommen, so zwanglos über das Thema Darmverdauung zu sprechen, dann eben später auch drüber zu schreiben? Konnten Sie schon immer gut über Dinge sprechen, über die andere sich vielleicht nicht getraut haben zu reden?
Nee, also ich würde auch sagen, ich bin jetzt jemand bei anderen Themen, da werde ich auch mal rot oder so. Aber es ging mir einfach so, dass wenn ich über den Darm gelesen habe, und das war von Anfang an so, dann dachte ich einfach oft, ja, wie köstlich ist das denn? Also wie lustig und wie nett macht der so Sachen? Und ich war halt auch einfach selber oft überrascht. Und ich glaube, das habe ich dann einfach 1:1 genauso wiedergegeben, wie das so für mich sich angefühlt hat. Ja, nämlich lustig und irgendwie erfrischend und doch anders, als ich gedacht hätte, ja.
Damals war er ja auch noch nicht so ein erforschtes Organ, der Darm. Das hat sich in den letzten Jahren dann auch nochmal verändert. Das Interesse auch durch Ihr Buch für den Darm und die Verdauung ist deutlich gestiegen, was auch Ihr Verdienst ist. Sie und Ihre Schwester haben den Darm, kann man sagen, ein Stück weit auch zu einem Promi gemacht.
Also wir freuen uns, wenn das so geklappt hat, weil wir halt beide finden, dass das halt auch wirklich verdient hat. Ich glaube, da kann ich für meine Schwester jetzt mitreden, ja. Und immer, wenn wir ihn dann irgendwie mal wieder auf einer Fernsehzeitschrift oder so gesehen haben, haben wir gedacht, gut.
Was wurde Ihnen da nach dem Erfolg auch alles angeboten?
Oh, okay, also da kamen natürlich schon irgendwie eine Menge Sachen. Auch ich muss sagen, ich werde sehr vom Verlag auch abgeschirmt. Vieles kriege ich gar nicht. Manchmal kommt dann jemand und sagt, ach, ich habe aber. Und dann sage ich, oh, es tut mir leid, das habe ich nie gesehen. Aber ja, da waren schon einige Sachen. Also von irgendwelchen Produkten zum Einnehmen, zum Klohocker. Auch die Filme waren schon dabei, diverse. Und wir haben aber eigentlich immer, also meine Schwester und ich entscheiden da immer zusammen drüber. Und dann haben wir immer, wenn wir gemerkt haben, nee, da geht es eigentlich irgendwie eher nur so ums Geld machen. Und da wird nicht so ganz verstanden, wie wir das so sehen und was uns dabei auch so wichtig ist oder was wir verantwortungsvoll und richtig finden, wenn man auch über den Körper redet zum Beispiel, was kommt da für Gefühle auf bei den Leuten, die das dann hören und sehen. Immer, wenn das eigentlich nicht so ganz stimmig war für uns, haben wir es halt nicht gemacht. Deswegen gibt es eigentlich fast gar nichts. Außer die Ausstellung. Die Ausstellung fanden wir eine richtig schöne Idee und die haben wir dann auch gemacht.
In Heilbronn war das,
ne? Die war in Deutschland in Heilbronn, aber die war vor allem in Paris, die war in Helsinki und auch in Lissabon und auch in Jerusalem und kommt jetzt nach China und da wird sie sogar fest installiert und bleibt auch da. Also die andere wandert noch weiter. Es gibt auch eine kleine, die durch Frankreich weiter wandert, aber ja, die verbreitet sich jetzt so munter.
Verrückte Geschichte. Was kann man da sehen in der Ausstellung?
Also vor allem war es uns halt auch wichtig, die Inhalte an Familien, an Kinder zu bringen, an Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Buch lesen können und sowas. Und da ist viel so zum Anfassen. Also da gibt es einen, da kann man einfach einmal mal den Darm so rausholen, mal gucken, wie lang der wirklich ist. Dann gibt es eine Station, da können Kinder immer Lebensmittel scannen, so wie an der Kasse, aber sie haben nur 30 Sekunden Zeit und müssen ganz schnell machen, wer hat mehr Ballaststoff als der andere quasi bis zum Ende der Zeit. Dann gibt es ein Areal, da sind so rosa Poolnudeln, sodass man das Gefühl hat, ach Gott, man ist so zwischen den Darmzotten und da liegen dann die ganzen Bakterien und Hefen in groß. Man kann mal sehen, wie die eigentlich wirklich aussehen, wie die Struktur so ist. Also und dann natürlich eine Toilette, wo man mal schauen kann, wie sehen die Muskeln aus, wenn ich schön in Hockposition sitze und wenn ich auf so einem Stuhl gerade da sitze. Ach, natürlich geht es viel leichter in Hockposition. Jetzt sehe ich es direkt vor mir. Sowas zum Beispiel.
Also man merkt, Sie haben immer noch eine besondere Beziehung zum Darm.
Es ist weiterhin mein Lieblingsorgan. Aber jetzt habe ich seine Familie kennengelernt, was die gut konnten und die schätze ich jetzt auch sehr.
Ihr Buch wurde in 40 Sprachen übersetzt. Von wo haben Ihnen die Menschen überall geschrieben und ja, mit was haben Sie sich an Sie gewendet? Ist Ihnen da irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben? Sie waren ja auch viel auf Lesereise auf der ganzen Welt.
Ja, ich hatte da immer wieder schöne oder auch mal sehr rührende Momente. Mir hat mal eine Frau aus den USA geschrieben, die in der U-Bahn so eine Panikattacke bekommen hat und dann schnell raus musste und dann ist sie, um sich wieder so ein bisschen zu beruhigen, in den Buchladen gegangen und da lag das Buch auf dem Tisch und dann hatte sie das Gefühl, es war einfach wie so ein Zeichen, hat sie geschrieben und hat sie es gekauft und dann hat sie über die Darm-Hirn-Achse viel gelernt und das hat ihr sehr geholfen und auch um mit ihren Ängsten besser klarzukommen, die bei ihr wohl auch eine Komponente mit der Verdauung hatten. Auf jeden Fall hat sie mir das so geschrieben. Das hat mich dann zum Beispiel sehr gerührt und ich hatte mal eine Rückmeldung von Eltern, deren Kind eine entzündliche Darmerkrankung hatte, die dann meinten, wenn es dann kurz vor Schüben oft so ein bisschen frecher geworden war, dann konnten die früher sind die dann immer so streng geworden und jetzt haben die gemerkt, ah, das ist oft so kurz vor diesen Schüben, dann sind die irgendwie milder geworden und manchmal schon dann angefangen, mehr auf die Ernährung zu achten, so Sachen. Also sowas ist für mich dann natürlich sehr, sehr schön und sehr rührend gewesen, ja.
Zeigt aber auch, wie rund um die Welt offenbar Leute mit dem Darm zu kämpfen haben oder Probleme haben.
Ja, rund um die Welt, so wie im Körper alles zusammenhängt. Alles hängt irgendwie zusammen, habe ich gelernt.
Sie haben sich aber nach dem Erfolg Ihres Bestsellers erst einmal zurückgezogen. Warum?
Ich hatte dann einfach das Gefühl, ich habe jetzt alles mal gesagt. Ich glaube, man hat mich überall auch mal irgendwo gesehen. Und bevor ich jetzt mich selber und die anderen nerve, denke ich, es war gut so. Und jetzt mache ich wieder was, was Inhalt hat, also was neuen Inhalt hat, den ich quasi auch noch nicht kenne, wo ich mich auch wieder weiterentwickeln muss. Und das habe ich dann auch.
Nach Ihrem Erfolg haben Sie erstmal Ihre Doktorarbeit gemacht und dann auch eine Fachausbildung zur Ärztin für Inneres. Im Moment haben Sie pausiert als Ärztin. Hat nicht funktioniert, beides zusammen?
Ich habe das am Anfang noch probiert. Ich wollte schreiben und dann im Krankenhaus sein. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, oh, das geht einfach nicht. Ich habe das ein Jahr lang versucht und dann am Ende von dem Jahr einfach alles Geschriebene weggeworfen und gemerkt, nee, entweder das eine oder das andere.
Auch vom Körper gelernt?
Na, ich musste es mir einfach, glaube ich, eingestehen. Ich wollte es am liebsten beides.
Sie haben eine Zeit lang auch im Krankenhaus gearbeitet. Haben Sie Ihre Patientinnen und Patienten ab und zu mal auch erkannt?
Schon, aber es ist wirklich gar nicht so oft vorgekommen. Also es ist auch wirklich mal durchaus passiert, dass ich mal jemandem Blut abgenommen habe, der gleichzeitig mein Buch gelesen hat und es nicht gemerkt hat.
Wie war das bei den Kollegen? Wie haben die auf Ihren Erfolg reagiert?
Also ich hatte wirklich tolle Kollegen und ich muss auch sagen, am Anfang beim Schreiben habe ich die auch sehr vermisst, weil die meisten von denen mir wirklich da irgendwie gar nichts Komisches draus gemacht haben, sondern auch, wenn ich mal irgendwo was nicht wusste, immer gut erklärt und einfach kollegiales, gutes Miteinander. Da hatte ich wirklich gute Kolleginnen und Kollegen, ja.
Angeblich hat ein Arzt im Krankenhaus Ihnen auch schon mal Ihr eigenes Buch damit Charme empfohlen.
Ja, das stimmt. Das war aber nicht auf meiner Arbeit. Das war noch vorher bei so einem Praktikumsteil im Ende von meinem Studium. Da hat er gefragt, was ich denn mal so machen will, in welche Richtung. Da meinte ich, ja, schon so Magen-Darm. Da meinte er, das Buch kann er mir empfehlen. Da habe ich gesagt, gut, dankeschön.
Wollten Sie immer Ärztin werden?
Nee, also auch in meiner Familie gibt es überhaupt gar keine Ärztinnen und Ärzte. Das war wirklich einfach eher dann, als ich so mit 17 diese Hautkrankheit hatte und dann auch gemerkt habe, über den Körper zu lesen, finde ich sehr spannend und kann das auch machen, wenn ich noch ziemlich müde und fertig bin. Holt mich das doch wieder so wach hoch. Vielleicht ist es dann eine gute Idee.
Also Sie haben nicht mit dem Ärztekoffer gespielt als Kind oder so. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren?
Ich wollte tatsächlich lang auch Energieingenieurin werden. Da habe ich nämlich ein Praktikum gemacht und fand es hochspannend. Und das war ja auch wirklich schon, wann war das, 2014, 15? Da habe ich schon gedacht, ich glaube, das mache ich mal. Und dann kam es doch anders.
Sie haben dann Medizin studiert, was Sie auch 2017 abgeschlossen haben. Haben dann die Ausbildung angefangen zur Ärztin für innere Medizin, die Sie im Moment pausieren. Warum genau innere Medizin?
Na, auf dem Weg kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich dann ein Jahr länger mache und direkt die Gastroenterologie, also Magen-Darm-Bereich gehe oder eben quasi erstmal so die ganzen inneren Organe einmal zusammen habe. Und da das der gleiche Weg ist und es jetzt auch keine spezielle Station nur für Gastroenterologie gibt, sondern man ja auch immer Menschen mit allen Organen behandelt, war das so der sinnvolle Einstieg.
Also ein Stück weit dem Darm auch treu geblieben dann dadurch.
Ja, ich bin auch extra in ein Krankenhaus, was sich auf den Darm spezialisiert hat. Aber auch da musste ich eben mich mit den anderen Organen beschäftigen. Ich kam quasi nicht drum rum, dass der Darm auch noch umringt und umzingelt wird und mit anderen zusammenarbeitet. Und da habe ich mich dann eben auch reingearbeitet und reingelesen.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu den anderen Organen und zu Ihrem neuen Buch Organisch, was bedeutet es wirklich, auf unseren Körper zu hören und was kann uns ja zum auch wirklich einem besseren Verständnis für unseren Körper helfen oder verhelfen?
Wissen. Also ich finde, Wissen hat mir schon ganz oft verändert, wie ich auf etwas blicke und auch wie ich mich dann verhalte. Aber nicht nur dieses pure, hier trink 2 Liter Wasser am Tag Wissen, sondern in dem Moment, in dem ich plötzlich verstehe, ach, so geht das im Körper, so läuft das ab. Und ein Beispiel ist für mich da zum Beispiel auch die Belohnungszellen im Gehirn. Klar weiß ich, ich soll nicht lang am Handy daddeln, eine Stunde wieder rumgescrollt, keine Ahnung, was ich mir angeguckt habe, fühle ich mich ein bisschen blöd danach. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, erst wenn ich dann einmal nachgelesen habe und mir vorstellen konnte, konnte, was da eigentlich bei den Belohnungszellen im Gehirn passiert, während ich am Handy bin, verändert sich irgendwas bei mir. Und auf einmal fällt es mir leicht, das wegzulegen. Das hat aber vorher nicht geklappt, indem jemand einfach nur sagt, mach das nicht. Oder indem ich mir 1000 Timer setze, die ich dann alle immer wieder verlängern kann oder sowas. Also so geht es mir eben ganz oft beim Körper. Ich verstehe ihn auf einmal besser und dann habe ich irgendwie ein anderes Gefühl. Zum Beispiel dann einfach so das Gefühl, oh ja, gell, ihr Belohnungszellen, jetzt lasse ich euch wieder wie so Esel der Karotte nachlaufen. Ihr bekommt aber nie eine richtige Belohnung. Deswegen wollt ihr immer, immer, immer weiter scrollen und seid am Ende nur irgendwie matt und müde und gar nicht richtig belohnt wie nach einem guten Essen oder einer schönen Wanderung oder ein bisschen einer Runde spazieren. Und diesen Unterschied hat man zwar immer, hat jeder irgendwie vorher schon mal gemerkt, aber wenn ich es mir dann vorstellen kann, was da passiert, nämlich die müssen die ganze Zeit Belohnungsstoff ausschütten, wie beim Lieblingslied, was wieder und wieder kommt, was man dann nach dem 10. Mal einfach nicht mehr so schön findet wie beim ersten Mal. Dann langsam setze ich so ein Bild zusammen und ich kann mich anders verhalten.
Helfen Sie uns, wie ist es Ihnen gelungen, sie ein bisschen auszutricksen, die Belohnungszellen?
Eben gar nicht die auszutricksen, sondern so zu verstehen, die haben einen wundervollen Job. Die sollen nämlich immer gucken, was tut uns gut. Das ist deren Job. Hey, also das ist doch erstmal so, ja, was für ein netter Job. Ja. Und dann gibt es eben ein paar Dinge, da werden die ausgetrickst von außen. Und zwar, mir das klar, kennen alle von der Nahrungsmittelindustrie, wenn wir so Zucker und Fett im etwa gleichen Verhältnis wie bei der Schokolade drin haben oder schön salzig und knusprig. Bei knusprig werden auch noch bestimmte Sinneszellen an frische Zellen im Salat oder frisches, gutes Essen erinnert. Und eben bei Social Media, da wird uns immer vorgegaukelt, wir stellen hier gleich eine schöne Verbindung her, wir gehören zu einer Gruppe, wir werden belohnt durch Likes oder wir sind bei einem spektakulären, seltenen Moment dabei. Natürlich sind wir nicht wirklich bei dem Moment dabei. Der Körper sitzt ja irgendwo nur rum. Das wird ja quasi nur dem Gehirn so ein bisschen gezeigt. Aber es werden bestimmte Dinge angetriggert, bei denen die Belohnungszellen sich daran erinnert fühlen. Die schütten also immer einen Lockstoff aus und sagen, in die Richtung ist, glaube ich, gut, weil da erkennen wir erfahrungsgemäß, da kommt dann irgendwie ein guter Nährstoff oder viel Kalorien oder irgendwie sowas. Aber es gibt noch andere Belohnungszellen, die dann sagen, ah ja, wir registrieren, das war jetzt wirklich gut für den Körper, wie nach einem guten Essen, wenn man so müde und angenehm aufs Sofa sinkt oder eben nach Bewegung oder einem echt schönen, tiefen Gespräch mit einem Menschen, der einem was bedeutet. Dann merkt man so, ah ja, das war gut, ich habe jetzt genug und ich bin zufrieden. Und bei diesen Lockbelohnungen, wo immer nur die einen Belohnungszellen angesprochen werden, schütten wir halt immer nur diesen Lockstoff aus. Dopamin kann man jetzt auch sagen. Und bei den anderen kommen eben noch zum Beispiel körpereigene Opioide dazu oder auch mal Serotonin, was sagt, na, das reicht jetzt aber oder so. Und natürlich wollen so Industrie, Nahrungsmittel und irgendwelche digitalen Konzerne nicht, dass die Zellen sagen, gut, das reicht. Das heißt, in der Regel locken die uns immer nur. Und irgendwann lernt man das ziemlich gut, auch beim Essen, finde ich, kann man das manchmal so merken. Das eine ist dieses zufriedene Gefühl, das sind diese, die sagen, ah ja, jetzt haben wir es bekommen. Und das andere ist dieses Lockgefühl. Und klar kann ich dann auch ab und zu mal ungesunde Süßigkeiten essen und dann denken, komm, ich locke euch ein bisschen im Kreis, jetzt Freitagabend, ist lustig. Aber ich kann es irgendwie plötzlich selber entscheiden und auch diesen Unterschied viel besser merken und erkennen. Und allein das hilft manchmal schon, nicht nur zu reagieren auf die Außenwelt, die einen eben manchmal irgendwie auch da so ein bisschen diese eigentlich sehr gutmütigen, lieben Zellen so ein bisschen verarscht, sondern ich kann jetzt auch mal selber entscheiden und merken, die Belohnung oder die.
Also da hat das Wissen geholfen, das Handy mal wegzulegen oder die Süßigkeit nicht zu essen. Was wünschen Sie sich auch von uns im Umgang mit unserem Körper?
Ich wünsche mir so ein Gegengewicht, dass wir ein Gegengewicht in der Hand haben, wo wir nicht nur von außen gesagt bekommen, funktionieren, perfekt aussehen und noch alles cool abliefern, sondern ich verstehe meinen Körper von innen. Ich bin ihm irgendwie eine gute Komplizin dadurch, dass ich jetzt weiß, vielleicht hier ein bisschen so, vielleicht hier ein bisschen da und kann dann irgendwie verständnisvoller und irgendwie manchmal ja dankbarer, liebevoller mit meinem Körper umgehen.
Ist das auch, wenn Sie sagen, ja, Sie wünschen sich so ein bisschen zurück zu einem ganzheitlichen Ansatz, zum einen in der Medizin, aber auch im Alltag?
Na, ich denke, das kann nicht schaden. Ganzheitlich heißt ja, man hat irgendwie eine Menge gleichzeitig im Blick. Ist doch eigentlich immer ganz gut.
Was hat Sie überrascht bei Ihrer Reise durch unseren Körper? Und wie hat sich vielleicht auch der Blick, Ihr Blick verändert auf Ihren Körper?
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt einfach an ein paar Stellen ein bisschen anders unterwegs. Also sei es jetzt irgendwie in menschlichen Beziehungen, bei denen ich dann manchmal an die Haut denke, wie kann ich irgendwie das und das verbinden oder einfach auch mal Berührung ganz anders nutze, kann man ja auch manchmal wie so ein Medikament sehen oder anwenden. Oder wenn es darum geht, meine Bedürfnisse anders zu sehen, das hat mir die Lunge beigebracht, die kümmert sich ja die ganze Zeit ums wichtigste Bedürfnis, aber die hat dann auch irgendwie doch ganz gut ihre Grenzen im Griff. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nochmal so aufs Leben geschaut, auf die Art, wie die Organe das teilweise mit ihrer Herangehensweise machen und habe einfach ein bisschen demütig mir ab und zu was abgeguckt und dazugelernt. Und dadurch habe ich einen höheren Respekt. Denk nur, das nicht nur sind irgendwelche rumarbeitenden Organe da unten, macht mal, sondern die haben echt kluge, ja, Tricks, Kniffe, Herangehensweisen und dafür schätze ich die.
Und der Darm war nicht eifersüchtig, dass sie den Rest des Körpers ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben.
Nee, er war ja dann, glaube ich, sogar auch oft so Co-Autor. Also viele Themen kommen ja auch daher, dass ich die gebraucht habe, um beim Darm weiter voranzukommen. Also wenn ich gesehen habe, dass meine Patientin mit Reizdarm schlecht schlafen, ja, dann habe ich mich in den Schlaf eingelesen. So gibt es jetzt einen Text dazu. Und wenn ich gemerkt habe, oder ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, im Nachtdienst kommen mehr Leute mit Bauchschmerzen oder auch mal Blinddarmentzündung, wenn die Luftverschmutzung in Hamburg sehr hoch ist, habe ich das nachgeguckt, stimmt, gab es wirklich wissenschaftliche Artikel zu, ja, dann habe ich mich in die Luftverschmutzung eingelesen. Also er war dann doch irgendwie bei allem immer auch ein bisschen an meiner Seite.
Ja. Was kommt als nächstes nach der Reise durch unseren Körper? Gibt es schon Pläne?
Ja, also tatsächlich bin ich jetzt erstmal ein bisschen in Deutschland unterwegs, dann in den anderen Ländern, in denen das Buch auch erscheinen wird. Und dann muss ich mal gucken. Ich habe ja immer dieses Dreieck, ich mache ein bisschen Forschung, ein bisschen Krankenhaus, ein bisschen vielleicht wieder schreiben. Da wäre vielleicht als nächstes Forschung dran, oder? Ich gehe nochmal so ein bisschen in die Proktologie-Richtung, die ich auch spannend finde. Weiß ich noch nicht.
Wir lassen uns überraschen und wünschen Ihnen bei all dem, was kommt, viel Erfolg. Danke, dass Sie heute ja diese Reise mit uns durch unseren Körper gemacht haben. Danke für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.